HR Info Politik.
Die Story.
Die Beziehung zwischen der AfD und den Medien ist ziemlich gestört. Von der Berichterstattung durch ARD und Co. fühlt sich die Partei oft falsch dargestellt. Tatsachen werden angeblich verdreht oder Fakten verschwiegen. Im September zum Beispiel hat Björn Höcker ein Interview mit dem ZDF abgebrochen. Sein Pressesprecher wollte das Gespräch zunächst wiederholen lassen. Das hat der Reporter aber verweigert. Es ist nur ein Beispiel dafür, wie angespannt das Verhältnis ist. Doch es gibt Medien, denen die AfD vertraut. Diese Medien nennen sich die freien Medien. Und genau denen hat die AfD im Mai sogar eine eigene Konferenz im Bundestag gewidmet. Wer sind diese sogenannten freien Medien? Warum sind sie so wichtig für die AfD? Und welches Verhältnis haben diese Medien zur Partei? Diesen Fragen gehe ich heute in der Sendung nach. Ich bin Sandra Müller. Auf meinem Schreibtisch liegt das Einladungsschreiben zur Konferenz. Es war sozusagen der Startschuss für eine Recherche, die vor ein paar Wochen begonnen hat. Ich habe ein Foto von dem Schreiben im Internet gefunden. Das Original hatten im Frühjahr nur ausgewählte Blogger und Medienvertreter bekommen. Wer genau, das weiß ich bis heute nicht. Eine offizielle Teilnehmerliste habe ich auf Anfrage nicht bekommen. Angeblich wollte der eine oder andere Gast nicht gern seinen Namen in der Presse lesen. Dank der Einladung wusste ich aber, wer die Organisatoren waren. Nämlich 4 Bundestagsabgeordnete der AfD. Darunter Uwe Schulz aus Gießen. Relativ früh stand für mich fest, dass ich mit ihm unbedingt über die Konferenz sprechen möchte. Aber das bedeutete zuerst mal eins: Hintergrundrecherche. Im Netz habe ich ein paar Artikel über die Konferenz gefunden. Und mit Hilfe von Social Media hat sich für mich nach und nach ein grobes Bild davon ergeben, wer alles in Berlin war. Auf YouTube bin ich auf Mitschnitte der Konferenz gestoßen. Unter anderem auf die Eröffnungsrede von Martin Renner, dem medienpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Und dort wurde eigentlich direkt klar, worum es bei der Konferenz ging.
Sie, die Sie Vertreter der freien alternativen Medien sind, schon durch Ihre bloße Existenz Teil einer gesellschaftlichen Gegenstrategie, indem Sie die Mainstream-Medien Ihrerseits unter Beobachtung nehmen, indem Sie aufdecken, was dort an Haltung präsentiert wird.
Man hatte bei diesen Netzwerktreffen also ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Gegner. Die Mainstream-Medien.
Hi, Uwe Schulz.
Hallo, Sandra Müller.
Ja, die tollen.
Und die hat auch Uwe Schulz bei unserem Interviewtermin direkt angesprochen, als ich ihn gefragt habe, warum er und seine Kollegen die Konferenz eigentlich veranstaltet haben.
Und dann haben wir überlegt und sind irgendwann zu dem Punkt gekommen, das Problem ist doch eigentlich, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht über uns berichten. Also es gibt ja genügend, die über uns berichten. Somit haben wir gesagt, wir drehen den Spieß um. Wir wollen mal schauen, wie wir die Zusammenarbeit mit den alternativen Medien, mit den freien Medien ausbauen können und haben uns hingesetzt und haben das Ding organisiert.
Welche Kriterien gab es denn da bei der Auswahl?
Also erstmal haben wir gesehen, dass wir uns in der Fraktion abstimmen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, was wir selber so konsumieren an alternativen Medien oder an freien Medien. Sie sehen schon, der Begriff ist ein bisschen schwierig, man kann es nicht genau definieren. Und haben Listen zusammengebracht, das waren mehrere hundert Namen und Medien, die wir da draufstehen hatten. Und die sind wir gemeinsam durchgegangen, haben die uns angeschaut nochmal, wo wir Zweifel hatten, und dann hatten wir tatsächlich um die 110, 115 Gäste, aber ich kann Ihnen leider die Teilnehmerliste nicht geben, weil viele sind auch gekommen, auch unter der Prämisse, dass sie noch nicht mal ein Namensschild tragen sollten, weil sie ganz einfach die Befürchtung hatten, dass sie von anderen Medien, von öffentlichen Medien, die ja auf den Fluren des Bundestages filmen können, eingefangen werden und zu irgendwelchen Zwecken missbraucht werden, die sie nicht wollten.
Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, dass es ein Kongress für die freien Medien waren. Was sind für Sie freie Medien?
Gut, also freie Medien sind alle die, hinter denen nicht ein Politiker oder eine NGO oder ein Verband steht oder kein großes Verlagshaus. Das sind diese Journalisten, die sich mit einem kleinen Medium aufgemacht haben oder als Blogger unterwegs sind. Und das sind so die typischen Kriterien für freie Medien, die mit eigenen Mitteln und auch frei im Kopf über uns, über Parteien berichten.
Welche Rolle spielen denn für Sie diese freien Medien für die AfD insgesamt?
Ja, wir kommen, wie ich eingangs sagte, in den öffentlich-rechtlichen Medien so gut wie nicht vor. Und die alternativen Medien haben es immer geschafft, Zugänge zu uns zu suchen. Und da gibt es ganz viele Beispiele auch von den Kollegen, die uns beweisen, dass es ein starkes Interesse gibt, wenn der Journalist nicht daran gehindert wird, das zu tun.
Uwe Schulz hat mir erzählt, dass es bei dem Kongress vor allem darum ging, ein Gleichgewicht herzustellen. also den sogenannten freien Medien, einen besseren Zugang zur Partei zu bieten und ihnen Ansprechpartner zu zeigen, die andere, große Medien bereits hätten. Mir ist aber vor allem etwas anderes aus dem Gespräch hängen geblieben. Nämlich, dass Schulz betont hat, dass die von der AfD eingeladenen Medien angeblich viel freier und politisch unabhängiger berichten würden als andere Medien. Aber ist das wirklich so? Ich habe mir ein paar der sogenannten freien Medien noch einmal genauer angeschaut.
Die Medien.
Da ist zum Beispiel die Vereinigung freier Medien. Auf der Webseite steht, dass das ein Zusammenschluss ist von mehreren Organisationen und Einzelpersonen. Das Ziel ist angeblich, Bürgerjournalisten wie YouTuber oder Blogger zu fördern, zum Beispiel durch finanzielle Unterstützung. Eine der zentralen Personen der Vereinigung ist David Berger. Er ist vor allem deswegen bekannt, weil er über sein Coming-out als Homosexueller in der katholischen Kirche ein Buch geschrieben hat. Inzwischen scheint er aber neue Interessen gefunden zu haben. Die selbsternannten freien Medien sind für David Berger nämlich die Antwort auf einen Vertrauensverlust der Menschen in die etablierten Medien. In einem Interview auf YouTube sagt er zum Beispiel:
Menschen spüren instinktiv, und da ist es völlig egal, ob die einen Realschulabschluss haben, gar keinen Abschluss oder sonst was, sie spüren instinktiv, wenn sie belogen werden. Und das spüren sie derzeit bei den Medien und bei der Politik ganz extrem. Und deswegen ist die Stunde für die freien Medien, ist die Stunde für uns Blogger gekommen, die genau darauf hinweisen, auf dieses bewusste Unterschlagen von Informationen, auf teilweise auch Belügen der Menschen.
Deswegen betreibt Berger seit 2016 das Blog Philosophia Perennis. Laut dem Analysetool SimilarWeb wird die Seite etwa 1 Million Mal im Monat besucht. Zum Vergleich, das Angebot von Tagesschau.de bekommt im Monat rund 40 Millionen Visits. Bei Philosophia Perennis geht es oft um die Themen Migration und Islam. Berger spricht sogar von einem Einwanderungs-Dschihad. Doch seine politischen Äußerungen haben ihm in der Vergangenheit schon Ärger eingebracht. Vor ein paar Jahren ist er zum Beispiel als Chefredakteur eines Schwulenmagazins gefeuert worden. Er selbst nennt in seinem Blog als Grund, Zitat, zu offene Islamkritik. Und im Juni ist Berger aus dem Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung zurückgetreten. Angeblich hat die Stiftungspräsidentin Erika Steinbach Druck auf ihn ausgeübt, wegen AfD-kritischer Beiträge in seinem Blog. Ein anderes Beispiel der sogenannten freien Medien ist die Plattform Politically Incorrect. Ich habe mir das Angebot mal etwas genauer angeschaut und der erste Eindruck war, hier ist der Name Programm. Bei PI News geht es um den Kampf gegen die politische Korrektheit, gegen den Mainstream und vor allem gegen eine vermeintliche Islamisierung Europas. Als Leserin von PI News werde ich auf der Startseite zum Beispiel von einer wehenden Deutschlandfahne empfangen. In der Navigation kann ich in der Rubrik Altmedien unter anderem zwischen den Themen Lügenpresse und Fake News wählen. Die bestimmenden Themen der Seite sind aber vor allem Einwanderung und Islam. Und die Wortwahl in den Artikeln finde ich krass. Die Rede ist von, Achtung Zitat, Asylanten-Tsunamis, Rape-Fugees und Merkels Ficky-Ficky-Fachkräften. Ich musste das erstmal sacken lassen. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, ob man mit solchen menschenverachtenden Inhalten Erfolg haben kann. Offensichtlich ja. Denn laut SimilarWeb hatte PI News im August 2019 rund 6,5 Millionen Seitenbesuche. Wer für die Plattform verantwortlich ist, verraten die Betreiber nicht. Ein Impressum gibt es nicht. Nur Namen einzelner Autoren. Wobei mir da auch nicht ganz klar ist, ob es sich nicht vielleicht auch um Pseudonyme handelt. Aber mir ist beim Durchscrollen etwas anderes aufgefallen. Denn relativ weit unten auf der Seite wirbt die Bürgerbewegung Pax Europa mit einer Anzeige. Im aktuellen bayerischen Verfassungsschutzbericht steht, dass Pax Europa wegen ihrer islamfeindlichen Bestrebungen beobachtet wird. Unter anderem, weil ihr Ex-Vorsitzender Michael Stürzenberger den Islam in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt hat. Und weil er gläubigen Muslimen pauschal unterstellt hat, potenzielle Terroristen zu sein. Dabei ist mir etwas eingefallen, nämlich, dass ich den Namen Michael Stürzenberger schon mal gelesen habe. Denn er gehört auch zur Vereinigung freier Medien. Und tatsächlich ist das nicht der einzige Hinweis darauf, wie vernetzt die Szene der sogenannten freien Medien ist.
Das Netzwerk.
Inzwischen hatte ich mir eine Liste angelegt. Darauf standen die Teilnehmer der AfD-Konferenz, von denen ich wusste. Knapp 30 waren es immerhin. Von angeblich mehr als 100 Teilnehmern. Aber schon dieser kleine Ausschnitt hat gezeigt, dass bei den Verantwortlichen hinter den Medien oft dieselben Personen an mehreren Stellen auftauchen. Zum Beispiel schreibt David Berger, der Betreiber von Philosophia Perennis, nicht nur für sein eigenes Blog, sondern auch für das Jürgen-Fritz-Blog, für Eigentümlich Frei oder die Unbestechlichen. Michael Stürzenberger wiederum ist außerdem selbst Autor für PI News. Und noch eins ist auffällig, nämlich die Vernetzung der angeblich freien Medien mit der AfD. Da ist zum Beispiel das Kompakt-Magazin. Der Chefredakteur Jürgen Elsasser gilt als eine der einflussreichsten Figuren der neuen Rechten und ist auf Veranstaltungen der AfD ein gern gesehener Redner. In einem Compact-Artikel zur Landtagswahl in Thüringen habe ich gelesen, dass Elsässer die steigenden Umfragewerte der Partei förmlich bejubelt und sie als gesunde Reaktion des deutschen Volkes bezeichnet. Die Aufmachung des Compact-Magazins hat schon etwas Martialisches. Mir ist zum Beispiel ein Bild aufgefallen mit einem Revolver drauf. Der zielt direkt auf den Betrachter, also in dem Fall auf mich. Und im Lauf der Waffe ein weißes C auf rotem Grund. Eine klare Message. Compact als Munition. Und zwar für den Kampf gegen eine angebliche Propaganda des Imperiums. Das sind übrigens die Worte von Elsässer, nicht meine. Ein wichtiges Thema in diesem Kampf ist die Einwanderung. In einem Artikel warnt das Magazin seine Nutzer vor einem angeblich stattfindenden Bevölkerungsaustausch. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass mir dieser Begriff noch häufiger über den Weg laufen wird. Wirklich erschreckend fand ich aber, dass sich bei Compact die Nutzer in den Kommentaren so richtig austoben können. Menschen werden als Kreaturen bezeichnet. Und das Wort Neger scheint hier niemanden zu stören. Im Gegenteil, die Kommentatoren nutzen diese abwertende Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe, um rassistische Stereotype zu bedienen. Das zeigen auch die folgenden Beispielkommentare von Compact-Nutzern.
Negerlein, wohin man schaut. Natürlich sind nicht alle Negerlein böse, aber sehr viele.
Es gibt genug Neger, die echt gute Menschen sind. Vom System gewünscht erscheint aber eher das Gegenteil zu sein.
Neger sind von Natur aus aufdringlich, zu keiner echten Emotion fähig, leisten nichts Eigenständiges, sind extrem aggressiv und können sich nicht beherrschen, empfinden Gewalttätigkeit als Vergnügen, kennen kein Gestern und kein Morgen, leben immer im Jetzt und sind allein von daher zu keiner Kulturleistung fähig. Sie leben wie kleine Kinder und wollen vom bösen weißen Mann alles haben und nichts dafür tun.
Geahndet oder zensiert werden diese diskriminierenden Kommentare von den Seitenbetreibern offenbar nicht. Und immerhin wird Compact Online etwa 1 Million Mal pro Monat besucht. Dazu kommen die Auflage des Printmagazins sowie die Reichweiten auf Facebook und YouTube. Die Videos des Channels werden übrigens unter anderem von Katrin Nolte moderiert. Sie ist die Ehefrau des hessischen AfD-Politikers Jan Nolte. Der ist auch selbst als Autor aktiv. Zum Beispiel beim Deutschlandkurier. Das Blatt hat sich auch der Vereinigung Freier Medien angeschlossen und war bei der AfD-Konferenz in Berlin. Für den Kurier berichtet Nolte unter anderem über seinen Alltag als Bundestagsabgeordneter und sieht das als wichtigen Teil seiner Politikertätigkeit. Und er ist auch nicht der einzige AfDler, der für das Blatt schreibt. Auch Guido Reil aus dem AfD-Bundesvorstand und der Europaabgeordnete Maximilian Krah sind als Autoren gelistet. Andere AfD-Größen wie Alice Weidel oder Beatrix von Storch schreiben für das libertäre Magazin Eigentümlich frei. Genauso wie Thilo Sarrazin und Compact-Chef Jürgen Elsässer. Es war gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten, wer für welches Medium aktiv ist. Ich wollte aber vor allem wissen, welche Rolle diese Vernetzung zwischen der AfD und diesen Medien spielt. Diese Frage habe ich Benno Hafenegger gestellt. Er forscht zum Thema Rechtsextremismus und war Professor an der Uni Marburg.
Lange Zeit war die Medienlandschaft ja sozusagen eine eigene Landschaft in der Bundesrepublik. Die Zeitschriften gibt es ja schon länger wie die AfD. Aber dies war nicht parteipolitisch angebunden. Nur haben wir die AfD seit 6 Jahren. Die AfD ist der zentrale Akteur, sozusagen auf Parlamentsebene repräsentiert und ist natürlich eine Größe, die jetzt für beide Seiten interessant ist. Und für die Medienlandschaft, weil die AfD sozusagen die Politik macht und die Politik umsetzt und öffentlich macht, die diese Medien ja schon immer propagiert haben. Und die AfD hat ein Interesse gleichzeitig, diese Medien als Instrument zu nutzen und beide zusammenzubringen.
Für mich klingt das nach einer klassischen Win-Win-Situation. AfD und Medien arbeiten an einer gemeinsamen Gegenöffentlichkeit, wie Hafenegger das nennt. Das ist aus deren Sicht auch nachvollziehbar. Was ich dabei aber interessant finde, ist, dass sich das eine oder andere Medienengagement von AfDlern nicht ganz mit den eigenen Regeln verträgt, die sich die Partei selbst gegeben hat.
Die Liste.
Konkret meine ich damit die sogenannte Unvereinbarkeitsliste. Darauf stehen rund 450 Organisationen und Vereine, unter anderem aus den Bereichen Linksextremismus, Rechtsextremismus und Islamismus. Über diese Liste wurde ja in der Vergangenheit schon oft berichtet, aber im Prinzip geht es darum, dass Anhänger von Organisationen, die auf dieser Liste stehen, nicht Mitglied in der AfD werden können. Und in manchen Fällen hat die AfD sogar eine Zusammenarbeit kategorisch ausgeschlossen. Das ist zum Beispiel bei der Identitären Bewegung der Fall. Allerdings nimmt nicht jeder AfDler dieses Kooperationsverbot ganz genau. Das zeigt zum Beispiel der Fall Arkadi. Ich habe mir ein paar Ausgaben des Lifestyle-Magazins gekauft. Herausgeber ist Yannick Noué. Er ist Kreisverbandssprecher der AfD Leverkusen. Laut Impressum versteht sich Arkadi als Bildungsprojekt. Die Artikel werden angeblich von Schülern und Studenten verfasst. Beim Durchblättern musste ich ein bisschen an die Neon denken, das Jugendmagazin des Sterns. Und auch inhaltlich geht es bei Arkadi viel um typische Lifestyle-Themen. Ein bisschen Mode, ein bisschen Kultur, ein bisschen Sex. Aber auch jede Menge Patriotismus. Vor allem zwischen den Zeilen schwingt in vielen Artikeln die politische Haltung des Magazins mit. Denn ideologisch hat sich Arkadi das Ziel gesetzt, eine sogenannte konservative Kontrakultur in Deutschland aufzubauen. Den Begriff nutzt auch die identitäre Bewegung. Im Grunde geht es darum, sich einem vermeintlichen Mainstream entgegenzusetzen. Die Rede ist auch davon, die europäische Kultur zu schützen, die angeblich durch fremde Einwanderer gefährdet ist. Zur Erinnerung, diese Theorie vom großen Bevölkerungsaustausch ist mir schon bei Kompakt über den Weg gelaufen. Für mich klingt das schwer nach Verschwörungstheorie, aber die Identitären ziehen daraus eine drastische Konsequenz. Sie streben nämlich ein Ziel an, das sich Ethnopluralismus nennt. Und was das ist, erklärt der Rechtsextremismusforscher Benno Hafenegger.
Der Ethnopluralismus ist im Prinzip die im Moment dominierende Rassismusvariante des rechten Lagers. Dass man sagt, die Völker und die Ethnien unterscheiden sich kulturell. Und wenn das so ist in dieser Denktradition, dann müssen wir verhindern, dass sich Ethnien und Kulturen mischen. Sondern jede Ethnie soll in ihrer Kultur leben. Und dort ihre Kultur verwirklichen. Und das Schlimmste, was uns passieren kann und was dann zum Untergang führt, ist, wenn sich Kulturen mischen. Nämlich dann haben wir einen Multikulturalismus, der jede Kultur zerstört.
Als ich mit dieser Definition im Hinterkopf durch das Arkadi-Magazin geblättert habe, ist mir klar geworden, es gibt ideologische Überschneidung zwischen dem Magazin und der identitären Bewegung. Und das ist auch kein Zufall. Denn die Verflechtungen gehen tiefer. Und das, obwohl der Arkadi-Betreiber sich als AfD-Mitglied eigentlich an den Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei halten müsste. Diverse IB-Aktivisten schreiben für Arkadi. Und im Magazin habe ich zum Beispiel Anzeigen für das YouTube-Format Laut Gedacht gefunden. Das wird von zwei IB-Aktivisten betrieben. Nach klarer Abgrenzung zwischen AfD und identitärer Bewegung sieht das für mich nicht aus. Und immerhin wurde die IB vor kurzem vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Aber auch abseits der IB kollidiert Arkadi-Chef Nui mit der Unvereinbarkeitsliste seiner Partei. Zum Beispiel tritt das Streetwear-Label Greifvogelwear als Anzeigenkunde auf. Im Verfassungsschutzbericht Brandenburg aus dem Jahr 2017 habe ich dazu gelesen, dass das Label als Sponsor bei rechtsextremen Kampfsportveranstaltungen aktiv ist. Und Greifvogelwear gehört Sebastian Raag. Der soll laut Verfassungsschutz Mitglied und Kontaktperson des verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood and Honor gewesen sein. Und er soll Kontakte zu den Hammerskins haben, einer international vernetzten Skinhead-Gruppe. Sowohl Blood and Honor als auch die Hammerskins stehen auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Ich wollte wissen, was die Verantwortlichen zu diesen Verbindungen sagen. Aber von Yannick Noué habe ich trotz mehrmaliger Anfragen keine Antwort bekommen. Also habe ich den Bundestagsabgeordneten Uwe Schulz gefragt. Immerhin war Arkadi als Vertreter der freien Medien bei der AfD-Konferenz in Berlin. Er sagt,
ich denke mir, diese schwarzen oder roten oder braunen Schafe gibt es überall. Und im Endeffekt zählt das Ergebnis, wie oben berichtet wird. Und danach sind wir bei der Auswahl gegangen. Und wenn wir das ein oder andere übersehen haben sollten, ja, oder nicht feststellen konnten, dass da irgendjemand involviert ist, der uns an der Stelle nicht passt, dann tut mir das und tut uns das im Nachhinein leid.
Sein Bundestagskollege Jan Nolte sieht das noch etwas entspannter. Er schaltet Anzeigen bei Arkadi.
So wie ich Arkadi kenne, sind die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung absolut. Das ist ein patriotisches Magazin. Es gibt viel mehr linke Magazine bis linksextreme Magazine. Also ich sehe da bisher so kein Problem. Wenn mir mal andere Infos da zu Ohren kommen sollten oder wenn sich an der Situation was ändern sollte, dann bewerte ich das auch gerne neu. Aber bisher, muss ich sagen, habe ich da keinen Anlass zu gehabt.
Zu diesem Zeitpunkt der Recherche ist mir also klar geworden, die rechte Medienszene ist gut vernetzt. Und auch einige AfDler mischen publizistisch mit. Mir ist aber vor allem besonders ein Name aufgefallen. Der von Philipp Stein.
Der Drahtzieher.
Der geborene Hesse ist der Leiter der selbsternannten Bürgerbewegung 1% für unser Land. Den Verein gibt es seit 2015 und er versteht sich als, Zitat, Widerstandsplattform für deutsche Interessen. Ich habe mir im Internet ein Erklärvideo von 1% angeschaut. Und habe erfahren, dass es darum geht, 1% der Deutschen als Unterstützer zu gewinnen, um die Ziele des Projekts erreichen zu können.
Wir schaffen Widerstandszentren, wo Bürger vernetzt werden und Akteuren geholfen wird. Wir schauen dahin, wo die alten Medien wegschauen und schaffen damit eine notwendige Gegenöffentlichkeit. Wir helfen denen da unten, bei denen da oben, endlich wieder ernst genommen zu werden.
Im Prinzip dreht es sich also darum, Akteure zu vernetzen. Und zwar bei der Umsetzung einer gemeinsamen Strategie. Das passt auch zur Einschätzung des Rechtsextremismusforschers Benno Hafenegger. Der hatte davon gesprochen, dass eine Art Gegenöffentlichkeit entstehen soll. Ich wollte wissen, wer der Typ ist, der hinter 1% steckt. Bei Wikipedia wird Philipp Stein als rechtsradikaler Aktivist bezeichnet. Diese Worte haben natürlich sofort bei mir Bilder im Kopf ausgelöst. Und ich war gespannt, ob sich diese bestätigen würden. Auf YouTube gab es viele Videos von ihm. Medienscheu ist er jedenfalls nicht. Aber als Pressesprecher der Deutschen Burschenschaft ist Stein es vermutlich auch gewohnt, vor vielen Menschen zu sprechen. Ich war aber überrascht, wie jung er ist. Um die 30, ungefähr mein Alter. Aber irgendwie hatte ich jemand anderen erwartet. Vielleicht jemand älteren, erfahrener, vielleicht sogar jemanden, der ein bisschen mehr auffällt. Doch mit dem Stereotyp in meinem Kopf hat Stein absolut nichts am Hut. Glatze und Springerstiefel ist nicht. Stattdessen trägt er Vollbart, Brille und Hemd. Aber wofür steht Philipp Stein? Ich habe einen Mitschnitt einer Veranstaltung der Identitären Bewegung gefunden. Dort spricht Stein vom Konzept der sogenannten Mosaikrechten.
Diese Rechte setzt sich aus ganz vielfältigen Dingen zusammen. Aus einer Verlagslandschaft, aber auch neuerdings Pegida, 1%, die AfD. Und hier muss jetzt der entscheidende Punkt verstanden werden. Partei und außerparlamentarische Aktion stehen sich nicht gegenüber. Sie sind nicht feindlich gegeneinander angelegt, sondern sie ergänzen sich miteinander und arbeiten zusammen.
Philipp Stein verkörpert diese Vernetzung der Mosaikrechten nahezu perfekt. Man könnte sagen, er ist einer der Drahtzieher, die das Netzwerk ideologisch befüttern, es ständig weiter ausbauen und aufpassen, dass es zusammenhält. Denn Steins Kontakte in die neurechte Szene sind extrem vielfältig. Zum Beispiel wurde 1% von Compact-Chef Jürgen Elsässer und dem Verleger Götz Kubitschek gegründet. Ähnlich wie Elsässer gehört auch Kubitschek zu den einflussreichsten Größen dieser Szene der selbsternannten freien Medien. Sein Verlag Antaios vertreibt auch die Arkadi-Magazine. Und sein sogenannter Verein für Staatspolitik gibt die Zeitschrift Sezession heraus. Für sie schreibt unter anderem der bekannte IB-Aktivist Martin Sellner. Und der hessische AfD-Politiker Andreas Lichert war bis 2018 an leitender Stelle im angeschlossenen Institut aktiv. Wieder also eine Verbindung der AfD zu diesen angeblich freien Medien. Aber zurück zu Philipp Stein. Es wirkt ein bisschen so, als sei er ein junger Götz Kubitschek. Denn auch Stein ist Verleger. Und die Theorien zum großen Bevölkerungsaustausch, die Kubitschek vertreibt und die ja auch die Identitäre Bewegung umtreibt, könnten auch in Steins Jung-Europa-Verlag erscheinen. Denn aus seiner ideologischen Marschrichtung macht Philipp Stein keinen Hehl. Das zeigt seine Rede auf einer Pegida-Veranstaltung in Dresden 2017. Dort spricht er unter lauten Rufen der Zuhörer von der Notwendigkeit eines Widerstands.
Widerstand! Aber, liebe Freunde, was bedeutet es, wenn nur ein gewisser Prozentsatz unseres Volkes tatsächlich bereit ist, Widerstand gegen den Austausch der europäischen Völker zu leisten?
Aber Steins Kontakte reichen noch weiter nach rechts, bis in die Kreise der NPD. 2016 ist er zum Beispiel auf einer Veranstaltung des rechtsextremen Magazins Umwelt und Aktiv als Redner aufgetreten. Die Zeitschrift gehört dem NPD-nahen Verein Midgard e.V. Im Bayerischen Verfassungsschutzbericht 2018 wird dem Verein eine verfassungsfeindliche Agenda zugeschrieben. Das Lesertreffen von Umwelt und Aktiv fand außerdem in Gutmannshausen in Thüringen statt. Das Gelände gehört dem Verein Gedächtnisstätte e.V. um die verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck. Ich habe dann mal einen Blick auf die Unvereinbarkeitsliste der AfD geworfen und siehe da, sowohl die NPD als auch Midgard e.V. und der Verein Gedächtnisstätte stehen drauf. Klar, Philipp Stein ist kein AfD-Mitglied, aber seine Kontakte in diese rechtsextreme Szene halten auch einzelne AfD-Politiker trotzdem nicht davon ab, ihn als Redner in den Bundestag einzuladen. Und auch auf dem diesjährigen AfD-Kongress war er als Vertreter der sogenannten freien Medien dabei.
Die Folgen.
Mich hat das dann irgendwann zu der Frage geführt, was diese Unvereinbarkeitsliste der AfD eigentlich wert ist. Denn manche Parteimitglieder scheinen sie ja zumindest bei der Wahl ihrer Kooperationspartner nicht allzu genau zu nehmen. Die Bundestagsabgeordneten Uwe Schulz und Jan Nolte sagen beide, dass die Unvereinbarkeitsliste ein wichtiges Dokument für die Partei ist. Und vor allem Nolte findet, dass sich die anderen Parteien auch ein Beispiel an der AfD nehmen könnten, was die Abgrenzung zu Extremisten angeht. Der Wissenschaftler Benno Hafenegger sieht das etwas kritischer.
Ja, auf der einen Seite will man, muss man vermeintlich nach außen deutlich machen, wo man sich abgrenzt zum Rechtsextremismus. Also zu Feinden der Verfassung. Der anderen Seite kommt man stammten ja selbst aus diesem Lager zum Teil, hatten eine politische Biografie in diesem Lager gehabt. Und das ist noch ein relativ offenes Spiel, wo nicht eindeutig ist sozusagen, dass eine Partei sich eindeutig verhält nach dem Motto, es gibt keinen Kontakt auf keiner Ebene von keinem Akteur sozusagen mit dieser Gruppierung. Das hält die AfD im Moment nicht durch und will sie vermeintlich auch nicht durchhalten aufgrund ihrer Akteure und des Denkens. Also von daher, das ist eine offene, spannende Dynamik, wo man noch nicht genau weiß, wohin da die Reise geht.
Am Ende meiner Recherche sitze ich vor einem Ordner mit Listen und ausgedruckten Fotos und mein Fazit ist, dass die alternative Medienlandschaft vor allem sehr vielfältig und unübersichtlich ist. Aber so frei, wie sie von der AfD auf ihrem Medienkongress beschrieben wurde, so ganz unabhängig von politischen Parteien und vor allem von Ideologie, ist sie nicht. Und das, obwohl die AfD eine politische Nähe zwischen Medien und Parteien immer wieder selbst kritisiert. Der Medienkongress der AfD war der erste seiner Art. Aber er wird mit Sicherheit nicht der letzte sein. Bleibt für mich zuletzt noch die Frage, welche Konsequenzen diese zunehmende Vernetzung des rechten Lagers haben wird. Auch dank dieser vermeintlich freien Medien und Parteien wie der AfD. Benno Hafenegger geht langfristig von einer Spaltung der Medienlandschaft aus, wobei die jeweiligen Teile dann ihre eigenen Wahrheiten produzieren und der Gegenseite vorwerfen, dass die nur Fake News verbreitet. Und wenn dann solche Stimmen immer mehr Kraft bekommen, die Ängste vor einem vermeintlichen Bevölkerungsaustausch schüren, wie es zum Beispiel die identitäre Bewegung tut, könnte das langfristige Folgen für die Gesellschaft haben. Dazu noch ein letztes Mal Benno Hafenegger.
Sie haben schon Auswirkungen, dass Unsicherheiten und Ängste sozusagen produziert werden, Ungewissheiten produziert werden, die schon mentale Folgen haben in die Gesellschaft hinein. Was kommt auf uns zu? Verkraften wir das? Da werden dann Bilder generalisiert über die Fremden und so weiter. Und wenn wir eh in krisenhaften, unsicheren Zeiten leben, insgesamt, und jetzt kommt dieses Thema hinzu, dann gibt es viele Zukunftsängste und Ungewissheiten und Ideologieproduktion. Und das bedient die AfD trefflich. Das ist ja einer der Hintergründe oder Anlässe überhaupt, dass diese Partei mit dieser Dynamik entstanden ist, weil genau diese Ängste bedient worden sind.
Es könnte uns also eine Gesellschaft voller Unsicherheiten und Ängste blühen. Ich für meinen Teil hoffe, dass es nicht so weit kommt. Und das war HR Infopolitik, die Story. Heute zum Thema AfD und ihr Verständnis von freien Medien. Und falls Sie bei all den Namen jetzt den Überblick verloren haben, auf hrinforadio.de finden Sie weitere Artikel und auch eine Grafik, die das Ganze nochmal veranschaulicht. Den Podcast gibt es auch auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Ich bin Sandra Müller.